Aussicht frei da. Für mich auch. Das ist gut. Danke vielmals für die Deko. Genau. Freut euch! Vor zwei Sonntagen haben wir entdeckt, dass wir allen Grund zur Freude haben. Auch wenn die Umstände manchmal nicht so gut sind. Gott steht uns bei, wie wir es jetzt durch Zeugnis auch gehört haben oder auch in der Gebetszeit. Er stellt sich uns treu zur Seite. Durch Jesus Christus hat er uns seine Treue und seine Liebe eindrücklich gezeigt. Und letzten Sonntag durften wir von Remo Vorotz eine Botschaft hören, eine Predigt hören. Und er hat uns mitgegeben, dass der Fokus auf Jesus uns Freude gibt. Und das ist so, das braucht jeden Tag, aber auch eine Entscheidung. Ich will meinen Fokus ganz auf Jesus Christus setzen. Wie ihr vielleicht noch wisst, sind wir in einer kurzen Predigtserie über Freut euch. Und da jetzt letzten Sonntag Remo auch über Philipper 4 gepredigt hat, kürzen wir jetzt diese Serie von 3 auf 2. Also wir machen heute den letzten Teil. Und es geht heute weiter mit freut euch, weil Gott unsere Gebete erhört. Die Vorbereitungen für diese Predigt waren für mich sehr, sehr schwierig. Wir durften heute Morgen einige Gebetserhörungen miterleben oder davon hören und das freut mich. Das ist so etwas Schönes, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist, der uns beisteht, der heute noch wirkt, zu dem wir gehen können. Aber es fordert mich auch heraus, über so ein Thema zu sprechen und darüber nachzudenken und mit Gott im Austausch zu sein, wenn nicht jedes Gebet 0,0 erfüllt wird. Wenn man über Monate oder Jahre vielleicht für etwas betet und irgendwie denkt man, dass man immer noch im gleichen Punkt ist. Wir hätten es uns, oder ich hätte es uns auch leichter machen können und einfach über ein anderes Thema reden. Und wir wagen es trotzdem, dieses Thema anzugehen. Und ich weiß nicht, was du für einen Bezug zum Gebet hast. Vielleicht bist du eine Beterin, ein Beter, der einfach nicht genug davon kriegen kann, mit Gott im Austausch zu sein. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie es vielleicht da und dort an einem Esstisch zu und her gehen kann. Erkennst du dich darin wieder? Bei der einen oder bei der anderen Aussage? In unserem heutigen Predigttext entdecken wir eine ganz ähnliche Situation. Im Johannesevangelium Kapitel 16 bewegen wir uns heute so. Und dort lesen wir von verständnislosen Jüngern und von einem Jesus, der selbstverständlich in einer Freude davon redet, was kommen wird. Lasst uns gemeinsam im Johannesevangelium lesen. Ich habe es euch da vorne, es ist ein bisschen klein. Ich werde auch einige Verse mehr lesen, als ihr da vorne aufgeschrieben seht. Ich lese Johannes 16, ab Vers 16. Ihr dürft auch gerne in euren eigenen Bibeln das nachschlagen. Es dauert nur noch kurze Zeit, spricht Jesus hier zu seinen Jüngern, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich wiedersehen. Was bedeutet das, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Das ist die Situation der Jünger. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit und dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. In diesem Text sind Trauer und Leid ganz nahe beieinander. Trauer und Leid und Freude, die sind ganz nahe beieinander. Und ich habe euch eine Folie, ja, man sieht es nicht so genau, das tut mir leid, aber wenn ihr den Text lest oder hier vorne betrachtet, seht ihr, dass wenn Jesus über Trauer und Leid spricht und dann von Freude spricht, dass es fast im gleichen Satz manchmal vorkommt. Trauer und Freude. Was steckt hinter dieser Traurigkeit, die uns hier begegnet? Es ist von Weinen und Klagen die Rede. Es ist von schweren Zeiten und schmerzhaften Erfahrungen die Rede. Wir alle kennen vielleicht Situationen und Lebensabschnitte, in denen bei uns Traurigkeit herrscht. Nicht immer ist es aber eine Traurigkeit, die uns andere gleich ansehen, von außen. Es kann auch eine Ratlosigkeit sein, eine Verständnislosigkeit, eine Situation. So eine Verständnislosigkeit für eine Situation oder Verluste. Verluste, die wir erleiden. Traurigkeit kann uns erschöpfen. Kann in uns so eine Leere hervorbringen oder man fühlt sich leer. Die Jünger werden hier in unserem Text genau mit so einer Traurigkeit konfrontiert. Eine Traurigkeit, die auspowert, die eine Ratlosigkeit und eine Leere zurücklässt. Und doch wird sich diese Traurigkeit in Freude verwandeln. Und hier kommt wieder so ein Grundsatz zum Vorschein, den wir schon vor 2 Wochen betrachtet haben. Die Freude, die Gott uns schenkt, ist nicht an unsere Umstände gebunden. Sie sitzt tiefer. Aber wie kommt es jetzt zu dieser Freude, die Gott uns schenkt? In Johannes 16 steht, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert nochmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Jesus spricht hier von seinem kurz bevorstehenden Tod und seiner Auferstehung. Nur eine kurze Zeit und ich werde nicht mehr bei euch sein. Ich werde von euch weggenommen werden. Aber dann nochmal eine kurze Zeit und ich werde euch wieder begegnen. Und euer Herz ist dann voller Freude. Wenn wir also Vers 20 bis 22 anschauen, so erkennen wir hier, dass Jesus von seiner Kreuzigung, von Karfreitag spricht, von seiner Auferstehung, von Ostern. Der Tod von Jesus am Kreuz auf Golgatha sah wie ein Sieg aus für die Menschen. Über einen Aufrührer, über einen Wichtigtuer, über einen Mensch, der sich selbst zu Gott gemacht hat. Für die Jünger sah es aber an Karfreitag so aus, dass man ihnen das ganze Lebensfundament weggezogen hat. Jesus, auf den sie gesetzt haben, auf den sie gehofft haben, dem sie ihr Leben anvertraut haben, der wurde beseitigt, qualvoll hingerichtet. Freude auf der einen Seite, Leid auf der anderen Seite. Und genau so wäre es auch geblieben. Wäre da nicht Ostern gewesen, die Auferstehung. In Johannes 20 können wir nachlesen, was dann geschehen ist und wie sich diese Aussage von Jesus, auch diese Verheißung erfüllt hat. Johannes 20, ab Vers 19, dort steht: Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Jesus war drei Tage vorher am Kreuz gestorben und sie haben sich eingeschlossen. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Als die Jünger Jesus sahen, wurden sie froh. Dort, wo kein gutes Ende mehr zu entdecken war, dort, wo die Jünger, wir Menschen, an unsere Grenzen stoßen und nicht mehr weiter wissen, genau dort tritt Jesus auf den Plan, um die Traurigkeit in Freude umzuwandeln. Und es ist eine Freude, die niemand mehr wegnehmen kann. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation wie die Jünger dazumal. Vielleicht gibt es Sachen, die machen dir Angst, du schließt dich ein. Du wirst niemanden an dich heranlassen oder vermutest nur schlechte Ausgänge aus deiner Situation. So ein Fundament ist einfach weg in deinem Leben. Vielleicht kennst du diese Situation. Und in solchen Situationen kann es dunkel werden. Entmutigung, Ratlosigkeit, Trauer, das kann alles überhand nehmen. Doch warte. Jesus Christus will deine Traurigkeit in Freude umwandeln. Und er macht es. Als Jesus mit seinem Wirken hier auf der Erde angefangen hat, steht im Matthäus-Evangelium, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Wer ist dieses Licht? Es ist Jesus selbst. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, tritt in deine und meine Finsternis hinein. Jesus geht aber noch einen Schritt weiter, und das lesen wir Vers 23 und 24. An jenem Tag, sagt Jesus, an jenem Tag, Jesus blickt hier voraus auf ein ganz besonderes Ereignis, das die Beziehung zwischen Mensch und Gott nachhaltig verändern wird. Jesus blickt hier auf Pfingsten voraus, auf das Kommen des Heiligen Geistes, dem Tröster, dem Helfer, dem Beistand. Der uns hilft zu verstehen, was Gottes Wille ist und uns Wahrheit lehrt. Und Jesus skizziert hier eine Zukunft den Jüngern, in der sie durch die Führung des Heiligen Geistes ganz eng mit Gott unterwegs sein können. Und genau das führt dazu, dass ihre Freude vollkommen sein wird. Und hier sind wir jetzt so an diesem Herzstück von unserem Text angekommen. Was hier und auch an anderen Stellen im Johannesevangelium auffällt, ist, dass das Gebet, der Dialog zwischen mir und Gott, eine ganz zentrale Stellung in dieser neuen Beziehung einnimmt. Dem Gebet wird dabei eine Kraft zugesprochen, der wir uns wahrscheinlich viel zu wenig bewusst sind. Bittet und es wird euch gegeben. Bittet und ihr werdet empfangen. Stell dir deine Beziehung mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin vor. Zu ihm kannst du mit allem gehen. Ihm alles sagen, ihn um alles bitten. Und dein Gegenüber wird es ganz schwer haben, dir eine Absage zu sagen. Um ein Vielfaches intensiver ist diese neue Beziehung, die uns durch Jesus Christus mit Gott gegeben ist. Wir versuchen es mal zu veranschaulichen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das wir jetzt kurz miteinander betrachten werden. Ihr seht links oben Gott Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Es ist die Dreieinigkeit. Unser Gott ist ein dreieiner Gott. Drei Personen, ein Gott. Und diese sind miteinander in einer ewigen Liebesbeziehung. Das macht es auch möglich, dass Gott Beziehung mit uns will. Er weiß, wie Beziehung geht, weil er eine ewige Liebesbeziehung in sich selbst hat. Ist ein bisschen kompliziert, aber enorm, enorm großartig, dieser Gedanke. Sie sind in einer ewigen Liebesbeziehung miteinander. Sie geben einander gegenseitig die Ehre. Es geschieht zur Ehre des anderen. Wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Jesus etwas vom Vater erbittet, so geschieht dies in dieser ewigen Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und das Wort, das dann gebraucht wird in der Bibel, ist erotao. Das heißt Fragen bitten. Und es widerspiegelt eine Beziehung auf Augenhöhe. Es begegnet uns aber noch ein anderes Wort, wenn es ums Bitten geht in der Bibel. Und das ist aitheo. Ihr seht das auch weiter unten. Und das aitheo wird übersetzt mit bitten, verlangen. Und dieses Wort sagt etwas aus über das Gefälle von der einen zur anderen Person. Also vom Bettler zum Geber, vom Kind zum Vater, vom Mensch zu Gott. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir Gott um etwas bitten, so benutzt sie eigentlich dieses Wort, das aitheo, das untere Wort. Und ich denke, wir sind in unseren Bitten sehr oft, sehr häufig in diesem Eutheo gefangen. Wir bitten, wir verlangen, wir fordern. Und das ist eigentlich auch das Natürliche, weil es gibt ein Gefälle zwischen mir und Gott. Ich bin nicht Gott, du bist nicht Gott und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Wir müssen Gott Gott sein lassen. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Wir dürfen uns von ihm führen lassen. Aber in unserem Bitten kommt häufig so unsere Beschränktheit zum Vorschein. Vielfach bitten wir um etwas ganz Alltägliches. Verlangen, was uns gerade gut erscheint in diesem Moment. Oder fordern von Gott unser Wohlergehen. Jesus hatte einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der hieß Lazarus. Und eines Tages kam die Nachricht, dass Lazarus im Sterben lag. Und er ging mit seinen Jüngern zu Lazarus hin. Und auf dem Weg zu ihm kam die Nachricht, hey Lazarus, er ist jetzt gestorben. Die Schwester von Lazarus, sie kam zu Jesus und bekannte vor Jesus, ja ich weiß, wenn du Gott um etwas bittest, dann wird Gott es geben. Und dort steht wieder das Eutheo. Was Jesus gemacht hat, war aber nicht dieses Eutheo, nicht das Bitti-Batti vor Gott, sondern er wusste, dass Lazarus wieder zum Leben erwachen würde. Er wusste es, weil Jesus eine andere Stellung hat. Er ist in dieser Dreieinigkeit. Und in Johannes 11, 41 lesen wir dann, wie Jesus zu Gott betet und dort steht, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam aus diesem Grab heraus. Und hier kommen wir dem Geheimnis immer mehr auf die Spur, was es heißt, in dieser neuen Beziehung zu Gott zu leben und ihn um alles bitten zu können und empfangen zu können. Jesus lässt uns teilhaben an dieser engen Beziehung innerhalb von Gott. Er stellt es bei seinen Jüngern in Aussicht. Er sagt, an jenem Tag, dann werdet ihr nichts mehr fragen müssen. Der Satz, ja, wenn du Jesus doch Gott bittest, dann wird er es machen, das wird nicht mehr nötig sein. Wieso? Weil wir direkten Zugang zum Vater haben. Wir sind, wenn wir bei diesem Bild bleiben, wir sind mit hineingenommen in diese Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir können im Namen von Jesus bitten, und für Gott, für den Vater, sieht es so aus, als ob Jesus ihn persönlich bittet. Und das ist die neue Beziehung, in der wir leben dürfen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Mit leeren Händen kommen wir zu Gott. Mit leeren Händen, wir haben nichts, was wir ihm geben könnten. Und er ist uns nicht schuldig. Und eigentlich ist das Gefälle unglaublich groß zwischen Gott und mir. Doch im Namen von Jesus Christus sind wir mit hineingenommen in diese Beziehung zu Gott. Wir haben direkten Zugang. Wir können ihn um alles bitten. Er ist der liebende Vater. Ein Kind, ich stelle es mir vor, ein Kind, das geht wahrscheinlich nicht zu irgendjemandem und sagt, ja, könntest du den Vater, meinen Vater bitten? Nein, es geht direkt zum Vater, weil es eine Beziehung mit ihm hat. Und jetzt folgt etwas ganz Wichtiges. Was heißt im Namen von Jesus Christus? Ist es einfach eine Formel, die wir am Schluss von unseren Gebeten einfach noch so dranhängen? Nein, nicht wirklich. Ist es ein Allheilmittel, ein Zauberwort? Nein, auch nicht. Es ist auch nicht ein Zugangscode, den man braucht, damit der Vater uns hört. Wir können auch zu Jesus in seinem Namen beten. Wenn wir im Namen von etwas unterwegs sind, so repräsentieren wir diese Person oder diese Organisation. Wir vertreten die Ziele dieser Person, die Werte, den Willen. Und beim Gebet im Namen von Jesus ist es genau das Gleiche. Wir sollen im Willen von Jesus, in Übereinstimmung mit seinen Zielen und Plänen beten. Und der Wille von Jesus ist grundsätzlich, sind wir wieder bei diesem Bild, Gott, Vater, die Ehre geben. Es kommt jetzt vielleicht überraschend. Aber das entdecken wir in so vielen verschiedenen Stellen, auch im Johannesevangelium. Jesus geht es immer darum, den Plan vom Vater auszuführen. Es geht ihm immer darum, Gott zu ehren. Bei Lazarus sehen wir das auch. Jesus sagt, hey, er betet zum Vater und sagt, ich weiß, du erhörst mich, aber ich sage es jetzt vor allen Menschen. Wieso? Damit sie an dich glauben. Sein Ziel war auch bei Lazarus, dass Gott verherrlicht wird, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen. Und in die gleiche Richtung geht auch die Aussage von Jesus, wenn er über alltägliche Sorgen spricht. Ich lese aus Matthäus einige Verse mehr, als wir hier vorne sehen. Matthäus 6, 31 bis 33. Jesus sagt dort, macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Unser Alltag, unser Leben, ja unser Gebetsleben soll durchflutet und geprägt sein davon, dass wir Gott die Ehre geben. Dass wir Gott die Ehre geben. Beten im Namen von Jesus bedeutet, dass ich mein Wille, meine Gedanken, meine Pläne mit dem Willen, mit dem Gedanken und mit den Plänen von Jesus Christus abgleiche. Dann geht es nicht in erster Linie um mich. Es geht zuallererst darum, Gott die Ehre zu geben. Ihm Lob, Preis und Anbetung zu geben. Freut euch, weil Gott unsere Gebete erhört. Ja, Gott hört und erhört unsere Gebete. Wir sind sogar in diese ewige Beziehung mit Gott eingeladen. Diese Beziehung ist aber nicht davon geprägt, den eigenen Vorteil zu suchen, sondern alle Ehre Gott zu geben. Die Wellen, die diese Art von Beziehung schlägt, sind groß, denn Gott weiß um alles, was wir brauchen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Er weiß es. Er weiß, wo wir Not leiden. Er wird sich uns annehmen. Er wird für uns sorgen. Er wird uns helfen. Ein Prediger, den ich sehr schätze, hat zum Thema Freude mal gesagt, um mehr Freude zu erleben, müssen wir nicht dafür beten, sondern wir sollen staunen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen staunen über diese neuartige Beziehung, die Jesus Christus uns möglich macht. Ich möchte mit unserem Text heute Morgen das ein bisschen erweitern und zum Schluss kommen. Die Freude wird sich in uns ausbreiten, wenn wir über diese neue Beziehung staunen, in die wir durch Jesus Christus eingeladen sind. Und diese Freude wird sich in uns ausbreiten, weil wir sicher sein dürfen, dass jedes Gebet von uns bei Gott an richtiger Stelle ist. Weil wir direkten Zugang zum Vater haben und er ein liebender Vater ist. Ein Gebet, das jetzt all das eigentlich auf den Punkt bringt. Das wollen wir miteinander beten. Wir möchten das Vaterunser miteinander beten. Ich habe es hier vorne auch aufgeschrieben. Ich lade euch ein, die können, mögen aufzustehen, damit wir dieses Gebet bewusst in Gegenwart von unserem Gott beten können und ihm die Ehre geben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.